Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin an diesem heiligen Abend am 24. Dezember 2015. Wir haben die Folge 1475 und damit auch die letzte offizielle Folge für dieses Jahr. Willkommen zu unserem Jahresrückblick. Hallo Daniel, hallo Micha.
Hallo. Moinsen.
Frohe Weihnachten.
Eben, frohe Weihnachten. Jingle
Bells, Jingle Bells. Wir sind nicht bei Gamers Global, da müssen wir nicht singen. Also.
Wir haben sehr viel gespielt dieses Jahr, wir haben sehr viel gepodcastet dieses Jahr und die letzte Folge soll natürlich auch Quartal 4 behandeln. Wir haben uns die letzten Tage ja schon mit den jeweiligen Quartalen pro Folge auseinandergesetzt. Heute ist natürlich das letzte Quartal dran, Oktober, November, Dezember. Auch wenn wir viele Sachen von denen, die jetzt heute nochmal vorkommen, auch gerade erst besprochen haben, wie Rainbow Six Siege oder so weiter, wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, was das letzte Quartal für uns war. Daniel, Talos Principle haben wir just gerade eben erst besprochen, steht hier ganz oben auf der Liste im Oktober, fühlt sich noch ganz frisch an, haben wir ja gerade eben erst besprochen.
Genau, aber weil es halt formal im Oktober rauskam, aber wir das alle so haben lange liegen lassen, was wie Micha und ich ja irgendwie der Meinung waren, ein Fehler war. Du warst ja nicht ganz so begeistert, Manu. Aber also für mich auch wieder ein Top-Spiel, weil ich kann zwar auch irgendwo nachvollziehen und es kam auch als Kommentar unter der Folge dieses, ich fand die Rätselmechanik irgendwie zu entrückt von der Story und das fühlte sich,
auch meine Kritik.
Genau, das fühlte sich zu sehr nach irgendwie Abklappern und Einsammeln von Puzzleteilen an, was für mich überhaupt nichts mit der Gesamtmechanik zu tun hatte. Ja, kann ich nachvollziehen, sehe ich nur nicht so, weil das für mich trotzdem mit den ganzen philosophischen Fragen und mir hat auch das Rätseln an sich so viel Spaß gemacht, dass das einfach für mich ein ganz, ganz tolles Spiel war und ich glaube, wenn ich mir hier so den Kalender mal anschaue, dann ist da halt einfach auch sehr, sehr viel Action dabei und sehr, sehr viel so Sachen, wo man sagt, okay, ja, das kennt man aber natürlich schon mal irgendwo her, also das Spiele, die jetzt nichts irgendwie revolutionär anders gemacht haben. Und ich fand Talos Principle war so ein Spiel, das hat mich so überrascht, weil das irgendwie, ich wusste nicht genau, was es ist und war dementsprechend so, okay, das hast du ja in der Form so noch nie gesehen. Und vielleicht ist es auch einfach das, was bei mir gesorgt hat, dass ich das Spiel jetzt gerade so in toller Erinnerung habe.
Mhm. Ja, also gehört auf jeden Fall auf die Liste der coolen Spiele des Jahres. Da bin ich ganz bei dir. Aber es hat mich halt nicht ganz so abgeholt wie andere Spiele. Ja, Micha, oder? Das war's. Wir haben ja ausführlich darüber gesprochen.
Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Ich empfehle das ganz dicke. Ich bin da eigentlich bei Daniel. Also ich fand das super, super geil. Und für die Leute, die immer meckern, es gibt immer nur Action und Hau drauf Spiele. Genau so ein Spiel ist es jetzt als Kontrastprogramm. Also dann holt's euch und spielt
es. Eins mit sehr viel Hau drauf, was ich wo ich mich gar nicht so sehr drauf gefreut hatte, dann gemerkt habe, das spielt ja im viktorianischen London, dann habe ich mich drauf gefreut und dann habe ich aber deinen Podcast gehört von dem Preview-Event, bei dem du in London warst und du hast mit so einer Begeisterung mit deinen Gästen über Assassin's Creed Syndicate gesprochen. Ab dem Moment habe ich mich richtig drauf gefreut. Das weiß ich noch. Du hast mit so einem Elan über Syndicate gesprochen, dass ich richtig Spaß dran hatte an diesem Spiel auch. Und es hat mich jetzt auch nicht enttäuscht. Also Assassin's Creed Syndicate ist natürlich ein weiteres Assassin's Creed im eigentlichen, in der großen Serie. War keine großen Überraschungen dabei, aber ich fand sowohl das Setting als auch Evie Fry haben für mich das zu einem sehr, sehr guten Assassin's Creed gemacht und ich hatte wieder sehr viel Spaß damit.
Ja, ist cool. Also mir gefällt das auch. Ich habe es dann seitdem auch weitergespielt. Ich bin irgendwie fast durch, fand's sehr gut. Ich habe jetzt, das hat mich dann dazu gebracht, oder das Interesse auch wieder an den älteren Assassin's Creed geweckt irgendwie. Und Daniel sagt ja auch, dass das Syndicate, stimmt gar nicht, das, wie hieß das, Unity, da in vielen Belangen trotz des schlechten Rufs teilweise sogar noch besser ist und so. Perfekt. Also ich habe jetzt richtig Bock. Also ich habe jetzt wirklich Lust, mich da weiter in die Serie einzugraben. Und wir haben ja schon in den vorherigen Teilen der Rückblicke gesagt, dass ja auch diese 2D-Dinger kommen und so. Also das hat mir das hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Ich hatte viel Freude dran.
Also zwei Sachen. Natürlich Syndicate, nein, super Spiel, hat mir auch wieder Spaß gemacht. Mir macht auch jedes Jahr Assassin's Creed Spaß. Ich bin aber mittlerweile tatsächlich auch so in diesem, okay, das spielt man dann durch und dann hat man es aber auch irgendwie schon wieder im Gedanken ad acta gelegt. Ich kann schon mittlerweile nachvollziehen, dass es viele Leute gibt, die sagen so, also langsam hat sich das dann auch ein bisschen überholt, diese Formel. Also sie müssten da entweder größere Abstände reinbringen oder sie müssten sich irgendwas Neues überlegen. Aber ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass das jetzt die nächsten 10 Jahre weiter so gut geht mit einem Assassin's Creed im Jahrestakt. Also
man hat ja dieses Jahr schon gemerkt, dass der Medienhype, der war schon sehr runtergefahren auch und die Vorfreude der Leute.
Genau, also dann lieber tatsächlich irgendwie, so wie wir das ja auch im Cast gesagt haben, lieber so 3-Jahrestakt irgendwie. Ein Jahr kommt Assassin's Creed, im nächsten Jahr kommt ein Watch Dogs und im Jahr drauf kommt ein Far Cry als Open-World-Spiel oder halt vielleicht ein Division, muss man jetzt mal abwarten im nächsten Jahr, wie das ankommt. Aber dass man halt sagt, diese Serien wechseln sich so ein bisschen ab, dass du halt irgendwie nicht jedes Jahr die 3 da bekommst, sondern dass du irgendwie mehr Auswahl hast. Und nach 3 Jahren hat man dann wahrscheinlich auch wieder eher Lust auf Assassin's Creed. Aber deswegen Syndicate immer noch ein super Spiel, macht nichts wirklich falsch, aber es ist natürlich Assassin's Creed im Kern und deswegen kann ich durchaus verstehen,
mit dass allen es Leute Stärken gibt, und Schwächen.
Genau, dass Leute gibt, die halt sagen so, nee, also rockt mich jetzt einfach wirklich nicht mehr.
Ich bin ein bisschen gespannt jetzt, ich habe ihn schon runtergeladen, ich werde ihn auch noch spielen und im Januar besprechen, der DLC mit Jack the Ripper. Der kam jetzt raus, wo man eine deutlich ältere Evie Fried irgendwie 20 Jahre später nach dem Hauptspiel spielt und irgendwie die Jack the Ripper-Thematik reinkommt. Und ich bin mal gespannt, wie sie das lösen. Also werden wir im Januar dann auch nochmal ausführlich besprechen. Aber ich bin wirklich, wir hatten ja im Hauptcast das so ein bisschen kritisiert, wo sind denn die Prostituierten vom viktorianischen London? Und es war ja so quasi auf Sachen rausgenommen, die eigentlich im London erwartet hätten. Aber Jack the Ripper ohne Prostituierte, weiß ich nicht, wie sie das dann lösen wollen. Also ob da jetzt dann die, weil der hat ja hauptsächlich Prostituierte umgebracht. Bin gespannt, wie sie das, zumindest was man halt weiß. Ich bin gespannt, wie sie das drehen und mal gucken. Also DLCs bei Assassin's Creed sind ja manchmal sogar echt besser als das Hauptspiel.
Ja, weil sie halt ein bisschen komprimierter sind, genau, weil du halt nicht diese riesige Welt hast, sondern weil du halt im Grunde eine kleine Story-Sequenz hast, alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen komprimierter und dadurch manchmal der Funke eher überspringt, ne? Und was ich
so eine Debatte, die ich nie so richtig verstanden habe, aber
was denn?
Ja, mit den Prostituierten.
Ja, das hat man ja im Hauptpodcast.
Haben wir ja im Hauptpodcast irgendwie. Ich fand die Reaktion relativ übertrieben, aber gut.
Nee, aber gerade bei Jack the Ripper fragt man sich natürlich,
wie ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber was wäre, wenn sie da jetzt keine Prostituierten einbauen? Das kann ja trotzdem gut und düster sein.
Trotzdem ein Massenmörder dann.
Ja, ich meine, klar, historisch korrekt wäre natürlich das mit den Prostituierten, aber es kann ja trotzdem ein sehr düsterer Charakter sein, der halt sich an anderen Menschen vergreift außer Prostituierten. Und das ist halt irgendwie, das macht sich besser oder schlechter. Also man sieht ja sogar auf dem Bild, dass der Typ halt irgendwie eine Maske auf und so ein Quatsch. Und das ist halt auch wieder extrem Fantasy. Also ich finde schon, dass sie sich da auch einfach dann nach wie vor wieder lösen können davon, wenn sie wollen.
Dürfen sie natürlich. Die können Jack the Ripper auch zum Partyclown für Kindergeburtstage machen,
wenn
sie
wollen. Ja. Also ich glaube, bei Jack the Ripper ist jetzt gar nicht wichtig, ob das Prostituierte sind, würde ich damit sagen, sondern es ist wichtig, dass es halt einfach ein beeindruckender, düsterer Bösewicht ist irgendwie. Und der kann ja dann immer noch extrem beängstigend sein. So, ich glaube, das ist, wen er da jetzt umbringt, ich glaube, das muss man dann eher vom Spiel abhängig machen.
Mhm. Wir werden es erleben.
Eben, das ist ja nicht weit weg, das werden wir sehen.
Mein nächstes Spiel, was ich gerne erwähnen möchte, der Daniel spielt es ja leider erst irgendwie 2029, wenn das Spiel dann auch mal für die PS4 rauskommt. Mein persönliches Spiel des Jahres, glaube ich, wenn ich mich auf ein großes Spiel festlegen möchte, dann ist es, glaube ich, das. Das hat mich so umgehauen und so begeistert. Die Rede ist von Rise of the Tomb Raider, der zweite Teil der neuen Lara Croft-Geschichte. Ist bis jetzt eben Xbox One exklusiv, kommt jetzt dann irgendwie Januar, Februar oder so für Windows und dann Ende nächsten Jahres, also im nächsten Jahresend-Podcast wird Daniel dann sagen, dass es sein Spiel des Jahres war. Es ist so gut und ich war so begeistert und es ist einfach großartig. Wirklich, also einfach hat meine kompletten Erwartungen erfüllt. Die ganzen Kritikpunkte, die ich beim ersten hatte, haben sie hier stellenweise, haben sie deutlich besser gemacht, deutlich mehr Tombs, deutlich mehr zu entdecken, deutlich mehr Tomb Raider-Feeling. Trotzdem ist es immer noch auch ein sehr gutes Actionspiel und eben nicht nur irgendwie ein Plattformer. Das Kämpfen macht Spaß, der Bogen ist klasse. Geschichte geht so, aber ist auch nicht die Hauptrolle. Aber die größte Errungenschaft ist, dass sie sich halt wirklich von dieser Uncharted-Formel gelöst haben. Weil beim ersten hat man ja immer gehört, so ja, das ist irgendwie jetzt das Uncharted für die Xbox und die machen irgendwie ja alles nur Nathan Drake nach und so weiter, wobei man ja immer diskutieren kann, wer wem was nachgemacht hat, aber Uncharted hat halt einfach so diese Uncharted-Formel irgendwie etabliert. Seit dem zweiten, dritten Teil habt ihr ja dieses Jahr auch nochmal durchgesprochen mit der Nathan Drake Collection und Tomb Raider 1 war da ja schon sehr nah dran. Und der zweite Teil jetzt, der ist deutlich eigenständiger und ist nicht so Michael Bay wie Uncharted halt ist, sondern hat sehr viele ruhige Momente auch, hat sehr viel Erkundung, sehr viel durch Wälder marschieren, Rehe jagen, Tombs erkunden, irgendwelche versteckten Sachen finden, hat mich unglaublich begeistert und kann ich eben nur ans Herz legen, wer eine Xbox One hat, muss an Tomb Raider spielen dieses Jahr. Und alle anderen sollen sich bitte drauf freuen jetzt für die kommende Version. Schade, dass das so ein langer Abstand ist.
Ich hab so Bock,
die Spielerschaft auch so entzweit wird mit diesem Spiel.
Ich habe so Bock auf dieses Spiel. Ich mochte ja das Reboot total. Ja. War eins meiner Lieblingsspiele Ende der letzten Generation und ich mochte auch diese Neuauflage für die neuen Konsolen, also diese Remastered-Edition, kann man ja schon sagen. Ich finde das absolut großartig und bin deshalb umso heißer und finde das ganz schön gemein, dass du mir jetzt wieder schon wieder diesen Sommer in den Mund treibst. Mann, ich muss das unbedingt spielen. Ja.
Ist toll.
Ich kann da nichts dazu sagen, ich habe nur Bock drauf. Also
Anja sagt das Prinzip jetzt nichts mehr ohne Anwalt.
Ja. Nö.
Es ist eine ja. Ich kenne Daniels also, Sätze, die jetzt kommen, deswegen.
Ja, ich sag gar nichts. Fatal Frame 5 war, glaube ich, für mich ja so eine Enttäuschung des Jahres, ne?
Ja. Ja. Ja, das hast du ja auch gespielt, Manu. Für dich, wir haben ja im Cast herausgestellt, dass es weder für die Neuansteiger noch für die Altfans so das geglückteste Spiel ist. Von der Präsentation, von der Stimmung, also richtig cool nach wie vor. Also ein schönes Ding, auch wenn es stärkere Vertreter in der Reihe gab. Aber sie haben den Generalfehler gemacht und das Spiel so verdummt, also so vereinfacht und so reduziert, dass man im Prinzip eigentlich auf Autopilot spielt. Und das ist eigentlich super schade, weil das ganze Ding, es geht ja um Geisterfotografie und man fotografiert immer mit so einer Kamera halt Geistergestalten. Deswegen war das perfekt für die Wii U-Steuerung eigentlich auch gedacht so. Also es war wirklich dann auch mal so ein Spiel, wo die speziellen Eigenheiten der Hardware auch tatsächlich zur Geltung gekommen wären oder eigentlich auch zur Geltung gekommen sind. Also das Fotografieren macht ja auch Spaß, aber das Ganze drumherum ist so, ich weiß nicht, also im Vergleich zu den anderen Spielen war ich extrem geprellt. Also ich habe immer gedacht, es sieht halt auch immer so schön aus und man denkt, man kriegt von den Bildern auch immer so den Eindruck, Mensch, also es geht alles so in die richtige Richtung und sie sind auch fast da, aber dadurch, dass sie diesen Nervenkitzel in der Spielmechanik komplett rausgenommen haben, die Schwierigkeitsstufe und auch diese, dass du halt selber Sachen suchen musst und die Raumorientierung wurde ja, du musst dich ja gar nicht im Raum orientieren, du hast ja so einen Guide-Geist, dem du einfach hinterherlaufen kannst.
Freizeitpark-Atmosphäre.
Ja. Eben, und das ist halt irgendwie absurd. Und das hat die alten Frames, das sind wirklich ehrwürdige Klassiker des Horror-Genres, die auch jahrelang also bis heute auch so ein Alleinstellungsmerkmal oder allein für sich stehen. Also es ist einfach keine vergleichbare Spielserie, die irgendwie so überhaupt so etwas macht. Und deswegen ist es unheimlich schade, dass dieser Vertreter so schwach ist. Mhm. Gerade so im Vergleich mit Soma, was einfach zeigt, wie Horrorspiele heute so aussehen müssen und wie man sie intelligent designt, ohne den Spieler aber auch für blöd zu verkaufen.
Also, aber wer ist denn dann schuld? Nintendo oder was?
Ja.
Okay.
Doch. Kann man so nicht sagen. Wissen wir ja nicht, wer die Entscheidungen getroffen hat.
Also doch, ich weiß, also ich bin mit zu 200% sicher, dass es eine Produzentenentscheidung seitens Nintendo ist, weil es ähnliche Probleme schon mit dem vierten Teil gab. Der vierte Teil war noch ganz gut. Der wurde von Grasshopper entwickelt. Und dann gab es einen großen Streit zwischen Nintendo und Grasshopper aufgrund von Bugs, die irgendwie noch in der letzte Version drin war und Nintendo war das Franchise halt so egal, dass sie gesagt haben, okay, wir bezahlen euch einfach nicht und veröffentlichen das dann nicht international. Das lohnt sich für uns einfach überhaupt gar nicht so. Und deswegen war dieses Spiel schon Japan exklusiv. Dann haben sie ein Remake von dem zweiten Teil gemacht und da hast du bemerkt, dass Nintendo irgendwie versucht hat, dieses alte Horrorspielprinzip einem neuen Publikum zu vermitteln. Dieser Family-Generation sozusagen, die ganze Wii halt auch gekauft hat. Und das hat so gar nicht funktioniert. Da gab es dann so Verschlimmbesserungen wie Minikarte, die man nicht ausblenden konnte, und sämtliche Hilfsmittel und Autolock-Modus beim Fotografieren. Also der Reiz beim Fotografieren ist einfach, den richtigen Frame zu kriegen. Und wenn du dann aber eine Taste drücken kannst, die dann auf Gegner lockt, dann ist das total witzlos. Und solche Sachen hatten sie da drin. Und ja, und so geht's halt. Und es gibt ja auch so dieses 3DS-Spin-Off, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall so ein ganz schreckliches 3DS-Spin-Off. Es war eigentlich auch ein Autopilot. Das war auch im Prinzip nur ein Spiel, das dazu da war, um diese 3D-Funktion und ein bisschen, wie nennt man das, wenn man den realen Raum abbildet?
Augmented Reality?
Augmented Reality, genau. Um das halt so ein bisschen darzustellen, um das mal zu demonstrieren. Aber das Spiel war 3 Stunden lang, hatte überhaupt gar nichts. Also wirklich nur so eine Randgeschichte von der Serie, irgendwie sehr, sehr schlecht beleuchtet. Und jetzt halt der 5. Und seitdem es in den Händen von Nintendo ist, seitdem sie diese Lizenz gekauft haben und exklusiv das auf ihren Geräten rauskommt, ist die Reihe ganz schön runtergerasselt. Also immer noch besser als viele andere Horrorspiele, das muss man schon zur Verteidigung sagen, aber im Vergleich zu den ersten 3 Teilen, die halt irgendwie auf jeder Plattform erschienen sind und wo Tecmo dann noch wirklich also selbst entschieden hat, was da reinkommt, das ist ein großer Unterschied. Also ich glaube schon, dass es an Nintendo.
Also mich hat's gar nicht abgeholt. Wir haben ja ausführlich auch drüber gesprochen. Ich fand die Ansätze gut, aber dann irgendwie, also Story und Thematik fand ich total reizvoll, und dann aber von der Mechanik hat's mich irgendwie total gestört.
Ja, und das ist ja irgendwie schon die halbe Miete so. Und wenn das nicht funktioniert, dann hilft das halt auch nichts.
Sehr schade. Ein Spiel, was dafür umso mehr für mich funktioniert hat, für den Daniel war das, glaube ich, Artsy Fartsy Indie Furz.
Ich wollte gerade sagen, nach Tomb Raider war das ja, dass ich zu dem Kackspiel doch auch wieder nichts sage, oder?
The Beginner's Guide war allein schon deswegen erwähnenswert, ist das nächste Spiel von Davey Reedon gewesen, oder ist das nächste Spiel von Davey Reedon, der Macher von The Stanley Parable, eins der großartigsten Spiele aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und The Beginner's Guide war, wie gesagt, auch schon allein deswegen erwähnenswert, weil er es einfach mal so released hat. Es wusste keiner vorher Bescheid. Er hat eine Microsite online gestellt, eine Webseite, wo eben drauf stand, The Beginner's Guide kommt morgen. Und das fand ich einfach schon geil. Er hat eine Pressemitteilung rumgeschrieben, so, mein neues Spiel ist fertig und ich werde es morgen veröffentlichen. In 24 Stunden wisst ihr, was es ist. Und es ist ein kleineres Ding, es ist nicht so wie Stanley Parable, hat damit auch nichts zu tun, ist ein komplett eigenständiges Ding, viel Spaß. Und hat dann einfach nichts mehr dazu gesagt. Und genauso blind ist man dann auch in dieses Spiel reingestolpert. Und es ist nicht so großartig wie das Stanley Parable, aber es hat einfach auch wahnsinnige Qualitäten, die sonst so kein Spiel hat, weil Davey Reedon halt einfach anders denkt irgendwie so. Es ist ein Metaspiel über Metaspiele. Und wir haben ja ausführlich auch drüber gesprochen, du kannst da philosophieren, und wir stellen uns ja im Podcast auch die Frage, ob so ein Spiel, was quasi Spiele analysiert, überhaupt analysiert werden kann oder sollte, oder ob das genau die Kritik von Davey Reedon auch ist. In dem Moment, wo man über das Spiel nachdenkt, ist man eigentlich schon in die Falle getappt oder nicht, oder großartig. Kann man wahnsinnig intelligente Aufsätze zu schreiben, man kann auch wahnsinnig viel Dummes dazu sagen. Man kann es aber auch einfach blöd finden, ist völlig legitim, weil spielerisch hat das Spiel gar nichts. Es ist eigentlich eine geführte Museumstour. Ja, du läufst durch dieses Museum, im wahrsten Sinne des Wortes, durch alte Spiele, die ein virtuelles Alter Ego von Davey Reedon programmiert hat, und hörst dabei ein Hörspiel, wie er dir Sachen dazu erzählt. Mehr ist es nicht aus spielerischer Sicht. Und bei The Stanley Parable triffst du ja wenigstens noch eigene Entscheidungen, das machst du hier gar nicht. Aber es ist ein tolles Erlebnis, wenn man sich darauf einlassen will. Finde ich.
Ich habe es leider noch nicht gespielt.
Ja, also ich mir war es zu selbstverliebt, zu verkopft und zu
völlig legitim,
auf Kritikerliebling designt, damit die Kulturblogs jetzt wieder Kolumnen drüber schreiben können, aber im Endeffekt hat es mir nichts gegeben, hat bei mir keinsterweise irgendwie Funken gezündet.
Ja, siehst du, so unterschiedlich kann es sein. Dafür hat er eben halt Everybody's Gone to the Rapture nicht funktioniert, und hier auch nur Audio, aber hat mich total berührt und abgeholt. So ist es halt.
Aber man hat die Figur noch bestimmt auch nicht gesehen, oder?
Nee, eben, so sag ich ja. Das ist halt immer so ein bisschen persönliche Aspekte, die einen da halt ansprechen oder halt auch nicht von den Thematiken oder. Also, aber das hat auf jeden Fall genau meinen Nerv getroffen. Elite Dangerous kam kommt ja immer mal wieder so ein bisschen raus. Ich habe es noch nicht wirklich groß gespielt. Naja, weil der Ansatz ist ja wirklich, es gibt ja diese zwei großen Weltraumspiele. Es gibt eben Star Citizen, die 100 Millionen einsammeln und man fast gar nichts sieht. Bis jetzt, jetzt kam ja langsam mal so ein bisschen was spielerisch auch raus. Davor gab es ja immer nur so ganz, ganz kleine Areale, die man irgendwie spielen konnte. Und Elite Dangerous geht ja quasi den anderen Weg und sagt, hier ist schon mal das Spiel. Und weitere Module kommen jetzt nach und nach. Jetzt Elite Dangerous Horizons kam jetzt irgendwie im Dezember noch dazu, dass man auf Planeten landen kann und so weiter. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass Elite Dangerous eben da ist. Wir haben es auch nicht verpennt. Ich habe halt gewartet, bis mein PC fertig war, weil es gibt es zwar auch für die Xbox One, aber ich dachte, das will ich irgendwie am PC spielen und ich will es idealerweise auch nächstes Jahr mit Virtual Reality irgendwie spielen. Mal gucken, ob das irgendwie klappt. Aber da werden wir auch noch einen Podcast zu machen. Ich wollte es nur erwähnen, dass wir es auf dem Radar haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich bin noch nicht groß dazu gekommen zu spielen. Aber es gab ein Interview mit ihm von dir, Micha.
Ja, eigentlich ein Kollisionsabfrage-Interview. Das habe ich immer noch nicht veröffentlicht. Aber das ist ja, da das Spiel ja seit also wirklich noch sehr lange in Entwicklung sein wird, das ist halt auch nach wie vor aktuell, weil wir haben da jetzt nicht so über technische Sachen gesprochen, sondern eher so hinter der Designphilosophie, die er hat und was ihn so an am Weltraum auch begeistert. Also wirklich schon eher so Metafragen, die universal sind. Und ich glaube, wenn du das gespielt hast, werde ich mir das parallel auf der Xbox mal geben. Also weil ich habe eh nicht den PC, um es spielen zu können. Dort, also nicht vernünftig, deswegen werde ich dann mit der Konsolenversion vorleben müssen. Aber die unterscheiden sich auch, glaube ich, gar nicht. Ne? Also ich glaube, die sind nur von der Steuerung angepasst, oder?
Ja, das ist klar. Es hat ja Gamepad, aber es kannst du ja am PC auch mit Gamepad spielen.
Ja, und dann das wird die Gelegenheit sein, dann halt auch wirklich mal alles so in einem Gesamtpaket zu veröffentlichen, also Interview, Gespräche über das Spiel und so. Aber das ist noch ganz weit von der Fertigstellung entfernt, oder? Also ich glaube,
das, haben was fertig ist, ist immer fertig. Also du kannst halt schon die Sachen machen, aber so das, was ich jetzt gehört habe von Leuten, die es gespielt haben, es fühlt sich halt noch so ein bisschen blutleer an. Also
ja,
es gibt halt
einfach
noch so viel zu tun.
Die haben ja doch schon immer so Roadmaps und und also klar, und damit man halt auch weiß, was kommt auf einen zu, und das ist auch für die Entwickler natürlich wichtig. Und ich meine, die ist noch recht lang. Also da ist noch einige. Ja, also ich glaube, da wird noch einiges gemacht, aber.
Deswegen habe ich mich auch immer zurückgehalten, weil mir immer gesagt wurde, so, ja, lohnt sich noch nicht so richtig, es ist halt noch nicht so umfangreich, um was man da machen kann. Man fliegt ein bisschen im Weltraum rum.
Aber das, um da so ein bisschen vorzugreifen, das hat der Brayman auch im Interview gesagt. Er sagt halt, das Ding lebt. Das wird halt immer, das lebt halt auch von diesem Feedback, das von der Community kommt. Die sehen ja auch dann erst im Live-Ansatz selbst, was überhaupt mit diesen ganzen Spielmechaniken möglich ist und was auch Sinn macht. Und da werden viele Sachen auch teilweise recht behutsam eingebaut, weil man ja nicht möchte, dass das ganze Ding dann plötzlich implodiert. Und ja, also das wird jetzt natürlich auch ein bisschen dauern, bis es dann wirklich die Dimension erreicht, die der Brayman und das Team sich dann halt auch vorgestellt hat.
So. Wir werden das im Auge behalten. Ich sehe bei solchen Spielen tatsächlich immer so diese Gefahr, dass es dann so versandet. Also dass man irgendwie... Ich weiß nicht, bei Star Citizen habe ich auch irgendwie das Gefühl, da weiß man immer nie genau, wann ist denn da der Zeitpunkt, sich das mal anzuschauen, oder sollte man sich das jetzt schauen, macht man sich dann vielleicht viel kaputt oder so, und ich bin halt auch nicht die Person, die dann wirklich so einem Spiel über dreiviertel Jahr oder Jahre lang treu bleibt, sondern ich spiele das dann halt und bin dann nicht jemand, der dann ständig wieder zurückkommt, insbesondere wenn dann irgendwie dein Fortschritt gewiped wurde und du nochmal irgendwie den Anfang spielen musst oder sowas, und also ich finde, ich bin kein mega großer Freund von so Early Access Zeugs und so.
Außer bei Dirt Rally.
Ja, aber auch da habe ich so gemacht. Auch da habe ich irgendwie die Early Access Version, als die rauskam, habe ich sie gespielt, auch relativ intensiv, und dann habe ich es aber seitdem mehr oder weniger nicht mehr angefasst und werde sie dann erst jetzt wieder spielen, wenn die finale Konsolenversion rauskommt. Und das ist aber, Dirt Rally ist ja im Prinzip ein Mini-Witz im Vergleich zu diesen riesigen Versionen, die da irgendwie Star Citizen sind. Also ich hab bei Star Citizen immer noch so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Musterbeispiel für so Feature-Creep. Also so, weil dann kamen noch mal 5 Millionen da zusammen, dann kamen noch mal 10 Millionen dazu, und dann das und das und das, und dann machen wir Hangars und dann machen wir Luftschlachten und dann machen wir Ego-Shooter-Part.
Genau.
Und es kam so viel ständig dazu, dass man irgendwie gedacht hat, okay, der verspricht ständig neue Features. Und irgendwann muss doch dann da auch irgendwann mal was bei rauskommen. Also das ist ja wohl...
Und das ist ja auch die Kritik, was die Elite Dangerous Leute sagen, da habe ich doch wenigstens schon die Sachen, die fertig sind, und kann sie spielen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz interessant, dass die beiden Projekte so unterschiedlich an die Sache rangehen.
Ja. Aber also gut. Es ist, Schwierig.
Hast du denn Halo 5 gespielt, Daniel?
Nee, weil ich habe immer noch Halo 4 nicht gespielt. In der Collection immer noch nicht. Und ich wollte es auch zuerst spielen. Und
du denkst immer noch drüber nach, warum Cortana nackt ist. Genau.
Ja, das stimmt. Aber es war so, ich habe Arbeitskollegen, bei dem könnte ich mir das eigentlich ausleihen. Mhm. Aber dann habe ich auch euren Cast dazu gehört und dann hat es mir erst recht irgendwie die Vorfreude darauf kaputt gemacht. Und dann waren auch zu viele andere Spiele in diesem Jahr da, als dass ich das jetzt unbedingt hätte spielen wollen. Also ich werde sicherlich irgendwann mal nachholen, aber irgendwie habt ihr ja auch so gesagt, also alleine braucht man das fast gar nicht nachholen. Ne?
Ist ein tolles Koop-Spiel auf jeden Fall, ja. Ich fand's schön, Story völlig Banane, also Entschuldigung an alle Halo-Fans, aber ich finde die Story immer total Banane. Ich sehe es einfach nicht ein, Nebenbücher für ein Franchise wie Halo zu lesen, um irgendwie was von der Geschichte zu verstehen. Und die Geschichte ist eine kleine Frechheit. Aber gerade in dem Moment, wo man das Gefühl hat, es geht los, ist die Hauptkampagne vorbei.
Okay. Also ich, das ist so einfach auf Halo, auf die Story mal einzudreschen, aber ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo ich halt die Master Chief Collection gespielt habe, finde ich die Story der ersten drei Teile, weil über die kann ich nur sprechen, gar nicht so dumm. Und ich finde auch das im zweiten mit diesem Twist und dass du dann irgendwie quasi auch den anderen spielst, den Arbiter und sowas, das finde ich eigentlich ganz schön clever. Und deswegen.
Aber bei Halo 5 ist es wirklich nichts clever. Okay. Es hat schöne Settings, es hat eine geile Spielmechanik, also noch besser als je zuvor, finde ich, weil eben auch so mehr, die Areale sind interessanter und du hast mehr Möglichkeiten. Es ist an vielen Punkten verbessert, finde ich, wie sich Halo spielt. Die KI ist nach wie vor großartig, wenn du auf diesen hohen Schwierigkeitsgraden spielst. Und das ganze Ding im Koop durchzuspielen durch diese Kampagne ist einfach großartig. Das macht so Laune. Tolles Spiel, absolut toll. Und der Multiplayer wurde auch total sinnvoll erweitert. Der war ja eh immer schon sehr beliebt. Da gibt's auch neue Modi, die da dazugekommen sind. Also ein absolut rundes Paket und sieht auch fantastisch aus für die Xbox One. Exklusiv entwickelt hatten sie natürlich auch die Vorteile, dass sie dann auf 60 Frames hart eingeloggt haben quasi. Also es läuft butterweich durch. Hat nur an manchen Stellen dann eben merkt man so ein bisschen, dass dann die Grafik runtergeschraubt ist, weil sie unbedingt die Framezahl oben halten wollen. Also an manchen Stellen läufst du wirklich durch so Schlauchkorridore und denkst dir, ist das hässlich hier. Und dann gibt's wieder Momente, wo du so rausläufst auf die offene Fläche und im Hintergrund hast du so ein riesen Viech, was dann irgendwie vorbeischwirrt und das Licht blendet dich. Also sieht wirklich wunderschön aus. Dadurch, dass sie da aber jetzt auf diese technische Fixierung gegangen sind und es unbedingt mit dieser festen Framezahl halten wollten, haben sie den Local Splitscreen rausgeworfen. Was natürlich für viele Fans einfach ein Dorn im Auge ist, weil sie halt einfach immer so traditionell die Kampagne auf Couch-Koop durchgespielt haben. Und die Entwickler haben aber gesagt, so viele Leute waren es gar nicht, deswegen haben sie sich dann auch getraut, dies rauszuschmeißen. Gab natürlich trotzdem einen Shitstorm, aber der wird auch nicht mehr nachgereicht, weil sie gesagt haben, das ist mit diesem 60-Frames-Lock irgendwie nicht machbar, das dann einfach mal runterzudrehen auf 30, damit es halt irgendwie im Splitscreen läuft. So, das war eigentlich der größte
Aber den Spruch mit so viele Leute waren es gar nicht, das war der gleiche PR-Typ, der sich auch die Erklärung für Cortana ausgedacht hat, oder?
Also, genau. Und für, ja, genau.
Absolut. Na gut. Also ich werde es bestimmt irgendwann mal nachholen, aber jetzt im Oktober war da nicht der Zeitpunkt dafür und auch nicht die Zeit war auch nicht vorhanden.
Also ich hätte da schon sehr Lust drauf. Vielleicht sollte man das zu zweit spielen.
Ja, wie gesagt, wenn ich es irgendwann mal herbekomme, dann jetzt im Frühjahr, dann leiste ich mir mal von meinem Kollegen aus und dann können wir es gerne mal im Koop
spielen. Bitte nicht alleine spielen. Also auch wenn man sagt, geil, ich habe Bock auf Halo, unbedingt Leute suchen, mit denen man es im Koop spielt, weil die KI der Gegner so großartig die ist, haben wir im Podcast ja auch erwähnt, so furchtbar ist die KI von den Mitkollegen. Und wenn du alleine spielst, hast du halt drei KI Team-Member, die mit dir mitlaufen und die machen alles kaputt. Also die verhalten sich total bescheuert, die wiederbeleben dich nicht im richtigen Moment, die rennen einfach blind ins Feuer rein. Wenn du irgendwie
also das ist so, wie wenn Micha spielt.
Genau. Wenn du schleichen willst, dann rennen die halt einfach in vorne weg und wecken den Feind auf. Also es ist echt eine Katastrophe. Das geht einfach nicht, mit denen zu spielen. Das ist furchtbar. Okay, also ja. Dann lieber mit Micha.
Das wird sich noch zeigen. Kann man da mit C4 sowohl das ganze Team als auch die Geisel hochsprengen?
Ja.
Okay, stimmt. Ja. Wird super. Ein Grund wahrscheinlich, warum ich auch Fallout jetzt habe ich den Gag schon versaut. Spoiler. Warum ich Halo 5 nicht gespielt habe, war wahrscheinlich auch Fallout 4, weil das im November rauskam und 10.11. oder was war das? 11.11. war, glaube ich, das Datum, ne? Und
10.11. 10.11. war es, genau.
Echt? Okay. Ja. Aber 11.11. wäre eigentlich noch viel cooler gewesen. Verkackt. Egal. Das hat auf jeden Fall viel Zeit gefressen und es ist schwierig. Ich bin irgendwie in dem Cast damals, haben wir ja schon auch viel kritisiert, geradezu, was auch irgendwie so ein bisschen so Questdesign angeht, was auch das Inventar angeht. Ich glaube, das ist mittlerweile allgemeiner Konsens, dass das einfach vollkommen in die Hose gegangen ist. Aber ich weiß es nicht, ich müsste mir vielleicht den Cast zu Fallout jetzt nochmal anhören, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wir sind vielleicht auch so ein bisschen hart mit dem Spiel ins Gericht gegangen und haben es auch irgendwie nicht so, oder sind zu wenig drauf eingegangen, dass das halt trotzdem einfach immer noch ein riesen Spielplatz ist, bei dem es halt auch Spaß macht, rumzulaufen und Zeugs zu entdecken. Und deswegen, ja, es hat ganz offensichtliche Fehler oder Probleme, dieses Spiel, aber es ist trotzdem eigentlich immer noch ein sehr gutes Spiel.
Ja, also es ist für mich immer noch das schlechteste Fallout. Ich kann mich nicht so, also ich war auch sehr gehypt. Ich habe ja ein paar Mal gesagt, Fallout 4 muss das beste Spiel des Jahres werden. Für mich, es steht auch schon fest und so weiter. Ich habe dann aber meine Erwartungshaltung auch relativ runtergeschraubt und dachte, ich akzeptiere es so, wie es ist. Aber so, wie es jetzt geworden ist, ist es einfach nicht mehr mein Fallout. Ich sehe nicht mehr die Stärken drin, die Fallout für mich ausgemacht haben. Es ist mit zu wenig Fallout drin. Aber die Sachen, die in Fallout 4 funktionieren, die sind schon auch gut. Also Kritikpunkte mal beiseite gelegt. Die Sachen, die Spaß machen, die sind auch klasse. Also es macht Spaß, die Welt zu erkunden und es macht Sachen großartig in dem Sinne, dass man eben selber seine eigenen Geschichten erlebt. Das kann Fallout 4 auch weiterhin bieten. Ich finde zum Beispiel halt dieses ganze Basenbau völlig überflüssig. Da wurde so viel Energie reingesteckt, das berührt mich gar nicht. Das macht mir keinen Spaß, da rumzubasteln und rumzubauen und den ganzen Schrott einzusammeln. Das ist ja irgendwie ein Spiel für sich geworden. Aber auch dieses satirische und ironische und dieses bissige, was Fallout davor auch hatte und irgendwie diese Grauabstufungen der Charaktere und irgendwie diese schwierigen Entscheidungen oder dass man sich auch einfach mal rausquatschen kann aus solchen Situationen. Das sind Sachen, die hat Fallout New Vegas vor allem meiner Meinung nach schon viel besser hinbekommen und viel besser gemacht. Und nur weil es jetzt einfach größer und mehr zu entdecken gibt, ist es für mich nicht automatisch ein gutes, besseres Fallout. Also mich hat es leider total kalt gelassen. Ich habe es dann auch jetzt irgendwie, ich schaue es immer an und denke, nee, ich spiele irgendwas anderes. Ja. Ich habe irgendwie keine Lust auf Fallout 4. Also für mich eine Enttäuschung auf hohem Niveau.
Okay. Leider. Ja, aber das meinte ich ja eben auch. Also hohes Niveau ist halt trotzdem vorhanden, Enttäuschung. Ja. Ich kann auch tatsächlich Micha nachvollziehen, der prinzipiell zu diesen Bethesda-Spielen sagt, die sind mir immer zu statisch und zu blutleer. Da kommt für mich wenig Atmosphäre auf. Nachvollziehbar für mich, aber ich bin dann halt auch jemand, der sich dann da in dieser Welt seine eigenen kleinen Geschichten macht und das geht in Fallout und Fallout 4, aber wie gesagt, ich kann es echt nachvollziehen und wir haben ja auch damals im Cast diese Kotaku-Review zitiert mit dem so, das Spiel wurde halt erwartet als, das wird jetzt auf der neuen Konsolengeneration die neue Rollenspielreferenz. Und dann kriegst du halt ein Spiel, in dem halt viel recht clunky ist und einiges oder fast alles sich sehr gewöhnt anfühlt, weil man halt sagt, ja gut, ist halt jetzt Fallout 3 an manchen Stellen ein bisschen verbessert. Fallout New Vegas war eigentlich doch schon einen Schritt weiter. Also dieses Yet it feels oddly familiar oder irgendwie sowas stand da, glaube ich, drin. Und das kann man schon nachvollziehen.
Die Fraktionen sind auch einfach nicht mehr so reizvoll, finde ich. Also was ich ganz spannend finde, ist das mit diesen Synth. Diese Transhumanismus-Geschichte, aber selbst die enttäuscht ja dann irgendwie mehr oder weniger, weil sie haben immer so coole Elemente drin, die sie aber dann irgendwie nicht ganz zu Ende führen, finde ich.
Also wie gesagt, mir macht Spaß, ich werde es auch jetzt nochmal weiterspielen über die Feiertage, aber ich bin, also den ich sag mal, den großen Rollenspiel-Zweikampf beziehungsweise um Witcher Micha gewonnen. Auch wieder reinzubringen. Vielleicht ist es ja ein Dreikampf mit Xenoblade, aber das ist ja, bleiben wir mal im großen westlichen Rollenspiel Zweikampf, dann ist die Fragestellung einfacher zu lösen, hat Witcher 3 für mich mit Abstand gewonnen. Und
Also ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich habe nämlich die anderen Fallouts auch ausprobiert. Ich fand...
Also ich sag mal, wenn du Fallout 3 ja. und New Vegas fad fandest, dann wirst du Fallout 4 erst recht fad finden, weil da also New Vegas und ja, die haben da einfach mehr geboten. Das gebe ich schon zu.
Ich fand das Vegas gar nicht übel, muss ich sagen. Also es ist aus den Gründen, die Manu genannt hat, da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, da waren mehr Figuren. War so mein Eindruck irgendwie. Ich habe es aber auch nicht durchgespielt. Also ich finde sie auf jeden Fall besser als Skyrim und so, also die ganzen Elder Scrolls Klamotten, weil mir die Welt auch einfach viel besser gefällt. Ich finde so diese also auch wenn das so ziemlich verbrauchte Bilder sind mit den Wastelands und so, ist trotzdem cool gemacht. Also
aber man also das finde ich jetzt ja wieder überhaupt nicht, weil ich finde Fallout ist alles braunes Ödland. Sehr, sehr wenig Abwechslung optisch. Und Skyrim ist halt Fantasy-Abenteuerspielplatz. Da gibt's halt dann die verschneiten Berge und die kleinen Dörfer unten und die Great Plains und die zerklüftete Küste. Und da ist optisch viel mehr geboten als in so braunes Ödland.
Ja, aber irgendwie finde ich das, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so ein Ding. Also mich langweilt Fantasy viel mehr und viel schneller als irgendwie apokalyptischer Kram. Also da kann auch der apokalyptische Kram abgegriffen sein. Irgendwie guck ich mir das viel, viel lieber an. Also selbst wenn es nur eine Wüste ist, selbst wenn es sowas ist wie Mad Max oder so. Irgendwie, wenn ich Drachen sehe, wenn ich irgendwas sowas sehe wie Lord of the Rings oder so, zumindest einmal ist das cool. Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich das irgendwie jetzt hasse oder sowas, aber es langweilt mich sehr viel schneller. So eine persönliche Präferenz einfach. Und deswegen fühle ich mich dann oft bei so, auch gerade so bei Rollenspielen, du hast ja gerade auch JRPGs kurz angesprochen, also so, da finde ich halt meistens so Mischungen, wo sie Steampunk oder so Science-Fiction irgendwie mit einstreuen, dann auch deutlich interessanter als so diese Medieval-Klamotten, wo ich mit Rittern durchziehe. Also das war bei Dragon Age genau dasselbe. Dragon Age war auch eigentlich ein sehr cooles Spiel, aber ich finde das da irgendwie nicht so spannend so. Und da fehlte mir, deswegen hat mich jetzt Witcher 3 auch sehr viel mehr interessiert, weil da ist dann wieder so dieser die polnische Folklore mit drin so. Und das hat dann mal nichts mit diesen Drachen und Gnomen und Orks und hast nicht gesehen zu tun. Und als ich jetzt im Kino war, da lief auch ein Trailer zu Warcraft und da habe ich da gesessen und gesagt, ja, Orks, ey, wir haben doch schon vor 20 Jahren Orks gesehen und dann war auch nicht viel besser. Mhm. Und
der Warcraft-Film hat tatsächlich das Problem, dass es halt einfach 5 Jahre zu spät kommt.
Mhm. Aber ist wirklich ein persönliches Ding, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es das jetzt blöd ist, sondern das interessiert mich persönlich einfach nicht so sehr. Und bei Fallout bin ich einfach gewillt, da kann ich mir auch ein bisschen was drunter vorstellen. Da ist so der Bezug zur Realität auch irgendwie ein bisschen größer für mich persönlich, weil das ja Städte sind, die und man sich auch sehr gut vorstellen kann, wie das so zu Lebzeiten irgendwie halt ausgesehen haben könnte. Und auch wenn sie da jetzt von dieser 50er-Jahre-Dystopie ausgehen, also im Prinzip ein bisschen das persiflieren, was in diesen Videos früher immer lief, zum Kalten Krieg, ist aber trotzdem irgendwas, das man irgendwie besser nachvollziehen kann. So ging es mir halt bei diesem XCOM-Spin-Off auch, so wie hieß das nochmal, dieser Shooter, was auch so in den 50ern gespielt hat.
Ja, der war auch nicht, ja. Der Setting war cool, ja.
Das Setting, also
ich meine The Bureau.
Genau, also ich meine jetzt wirklich das Setting, spiel mal beiseite, aber das Setting finde ich halt auch sehr cool und irgendwie kann ich damit auch mehr anfangen. Und da weiß ich halt auch, okay, spielt zwar 40 Jahre vorher, aber da gibt's halt trotzdem die sozialen, also die Gemeinden, die Stadtgemeinden und sowas alles und so und mit diesen Sachen arbeitet Fallout auch irgendwie, das finde ich ganz cool. Ja. Und auch so Sachen, der Überlebenskampf ist halt natürlich auch nachvollziehbarer. Also bei so einem Typen in Skyrim weiß ich manchmal gar nicht, was ich da machen soll. Okay, also ich muss natürlich den König retten und so einen Scheiß, aber eigentlich ist mir das total egal. Und bei Fallout
was bei Fallout 4 leider dann auch wieder zum Negativ-Effekt führen kann, dass sie diesmal versucht haben, das irgendwie noch persönlicher hinzukriegen, dass du am Anfang halt dann einen persönlichen Grund bekommst, loszuziehen und ich möchte jetzt nichts spoilern, aber das dann quasi was dir sehr wichtig ist zu finden und das ganze Spiel spricht eigentlich dem entgegen, weil du als Charakter dann alles machst und wirklich jeden Blödsinn untersuchst und in diesem Wasteland irgendwie auf Abenteuerurlaub gehst und dieses Hauptziel einfach links liegen lässt. Und Bei Witcher 3 ist es ja ein festgelegter Charakter. Da stört es ja auch schon, dass du quasi dann die Suche nach diesem Menschen aufgibst und einfach andere Sachen erledigst. Aber du hast halt manchmal einfach keine anderen Hinweise und dann denkst du halt als Charakter von Witcher, dann mache ich halt das, dann kriege ich vielleicht irgendwie, dann verdiene ich mir Geld und dann kriege ich vielleicht Hinweise und so weiter. Da passt es irgendwie noch einigermaßen. Da
verpacken sie es ein bisschen besser, weil es halt oft so ist, dass du eben nicht weißt, wo Ciri ist. Genau. Und dann musst du erstmal Geld verdienen. Ja. Genau, Geld verdienen, damit du irgendwie einen bestechen kannst, damit du in die Stadt reinkommst, weil dort möglicherweise der nächste Hinweis ist. Und das macht dann so ein bisschen mehr Sinn, warum du eigentlich dieses Hauptziel so lange aus den Augen verlierst.
Bei Fallout 4 ist es eher so, in den ersten 10 Minuten spielt es eine Rolle und dann erst ganz, ganz, ganz lang gar nicht mehr. Wenn du kannst 20, 30 Stunden in diesem Spiel versenken, ohne überhaupt eine Sekunde an diese Quest zu denken zu müssen. Und das ist ein
Rollenspielklassiker.
Ja, aber das macht Fallout 4 natürlich hier noch extrem, weil es halt ganz so offen ist. Ja.
Also echt krass, also so klingt halt mega negativ, ne? Aber ihr wollt halt trotzdem jetzt weiterspielen. Komischerweise.
Ja, weil es halt doch Rollenspielsucht-Knöpfe drückt. Also
so. Ja, und weil es halt trotzdem Fallout-Setting ist. Also das ist halt einfach trotzdem toll. Ne?
Apropos tolles Setting.
Apropos tolles Setting, ist auch meine Überleitung gewesen, ja.
Star Wars Battlefront haben wir ja auch irgendwie einen ausführlichen Cast dazu gemacht. Wie gesagt, Multiplayer-Shooter und auch deswegen super, weil es halt dieses Star Wars-Flair allein durch den Sound und alles super gut einfängt. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass man keine Singleplayer-Kampagne bekommt und man muss sich halt auch bewusst sein, dass es nicht so anspruchsvoll ist, wie man das sonst halt vielleicht von DICE gewöhnt war. Wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man Lust hat auf so einen einfachen Feierabends-Multiplayer-Shooter. dann kriegt man mit Star Wars Battlefront echt ein gutes Paket, was jetzt auch eben, das hatten wir zu damals in dem Cast noch gar nicht drin, was jetzt eben auch mit The Battle of Jakku erweitert wird und ich weiß gar nicht, ich habe jetzt versucht, weil ich den Kinofilm noch nicht gesehen habe, doch, ich habe ihn schon gesehen, weil es ist ja schon der 24. super, dass wir da auf jeden Fall
spoilern, Daniel.
dass man da halt auf jeden Fall auch weitere Inhalte bekommt und Map-Packs angekündigt sind, wo aber noch Inhalte nicht bekannt sind. Und ich habe jetzt echt versucht, nichts zu Star Wars Battlefront zu lesen, weil ich irgendwo schon gelesen habe, dass einer der nächsten DLCs wohl auch ein großer Spoiler schon ist für den Film. Und deswegen habe ich da alles ausgeblendet an Informationen. Aber wie gesagt, ein lustiger, flotter Feierabend-Shooter und hat halt fetten Star Wars-Bonus und deswegen auch für mich ein cooles Spiel.
Es ist so, wie es ist, ein tolles Paket, lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass sie irgendwann den da noch eine Singleplayer-Kampagne oder eine Koop-Kampagne draus machen, weil es einfach so schön ist und ich möchte einfach, hätte gerne ein bisschen mehr Story und Abenteuer in diesem Setting, weil Multiplayer wird halt schon arg, ist schon sehr arg Action betont und sehr schnell und sehr hektischer Modi. Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, das kriegst du mit dem neuen Spiel, was EA da in Toronto macht. Das ist dann, glaube ich, vielleicht war das auch irgendwie nicht rechtzeitig fertig und vielleicht war es ursprünglich geplant, vielleicht gleich 2 Spiele oder jetzt im Frühjahr dann irgendwie das Singleplayer spielen und es dauert dann aber doch länger und dass sie deswegen erstmal hängst du halt als Freund von Singleplayer-Spielen so ein bisschen in der Luft.
Ein Spiel, was ich auch absolut, ich meine, das ist ein blödes, schlimmes Wort, aber kein Spiel hat, glaube ich, dieses Wort mehr verdient, absolut durchgesuchtet habe, war Anno. Das neue Anno 2205, dieses neue Anno, war eins der ersten Spiele, die ich jetzt auf dem neuen PC gespielt habe, gleich natürlich auf Maximalauflösung gespielt. Nein, Daniel, ich habe keine Framerate gemessen. Großartiges, wunderschönes Anno, macht einiges anders als die vorherigen Anno-Spiele, ist auch wieder ein Zukunfts-Anno. Wir haben ja auch ausführlich mit Heiko Klinge drüber gepodcastet, der auch sehr viele Kritikpunkte an dem Spiel angebracht hat, aber auch auf sehr hohem Niveau Kritikpunkte, also eher so für diese Hardcore-Anno-Spieler sind manche Designentscheidungen dabei, die vielleicht ein bisschen aus deren Sicht fragwürdig sind. Aus meinen Augen haben die alles richtig gemacht mit diesem Anno, weil die Sachen, die sie verbessert haben, die vergrößerte Karte, du kannst gleichzeitig auf mehreren Karten spielen, du hast mehrere verschiedene Gebiete, die du unterschiedlich beackern musst, also weil die Klimazonen einfach anders sind. Du kannst auf dem Mond anbauen, was unfassbar großartig aussieht und Spaß macht, weil du eben nicht immer das Gleiche machen musst. Und dann greift es halt alles so ineinander, dass du dann wirklich so Waren Wege festlegen musst. Du musst dieses Erz auf dem Mond abbauen, damit du auf der Erde damit irgendwie besser Energie gewinnen kannst und so weiter. Unfassbar viel Zeit da rein versenkt, aber hatte bis zur letzten Sekunde auch Spaß. Und es hat dann erst ab dem Moment, als ich dann das letzte Gebäude freigeschaltet hatte, ab dem Moment war ich dann auch durch. Also da habe ich dann auch keinen Reiz mehr da drin gesehen. Aber dahin zu arbeiten und quasi dieses Wirtschaftssystem aufzubauen, dass ich so viel Geld verdiene, um quasi dieses letzte Hauptquartier irgendwie freizuschalten, habe ich an nichts anderes mehr denken können. Und es war dann immer so süß, wenn nach 2 Stunden dann so ein Fensterchen aufploppt. Hey, du hast schon lange Anno gespielt. Geh doch mal an die frische Luft. Und du nur so, haha, 2 Stunden lang. Süß, klick, okay, und dann hast du halt nochmal 5 Stunden weitergespielt und schaust auf die Uhr und es ist halt irgendwie 5:30 morgens oder so. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich so dermaßen die Zeit vergessen habe, und bei Anno war das wie früher. Kann ich also nur empfehlen, wenn man Anno mochte, dann wird man da sehr viel Spaß mit haben.
Dieses Science-Fiction-Setting sieht echt cool aus.
Und das auch,
würde mich auch interessieren, tatsächlich.
Und es ist auch diesmal leichter zu erkennen im Vergleich zu Anno 2070, was diese Sachen sind, weil du baust jetzt halt auch wieder so Reisfelder und du baust auch wieder, also du siehst irgendwie deutlicher, was jetzt, was für eine Ware du da produzierst, und nach einer Weile kapiert man halt auch, dadurch, dass du ja diese verschiedenen Klimazonen hast, kapierst du einfach nach einer sehr schnell auch, was diese komischen Erze da jetzt bringen und was die sollen. Es ist zwar immer noch abstrakter als jetzt halt so dieses klassische Anno, wo du einfach Getreide anbaust und dann halt zum Müller gehst und so weiter und Brot backst, aber wenn du in diese Welt eintauchst, dann funktioniert es schon ganz gut.
Die wissen das aber auch. Also das ist natürlich so ein Kritikerproblem, dass man da halt dann oft Spielekritiker bekommt, die halt alle Annos gespielt haben und die das dann direkt mit dem Vorgänger vergleichen. Aber ich habe einen sehr interessanten Talk auf dem Deutschen Entwicklerpreis. Da gibt's ja immer am Nachmittag vorher so ein Summit. Und da hat, glaube ich, der Produzent und der Head of Gameplay Design oder was ich was, also 2 von dem Blue Byte Team haben da gesprochen, und die haben halt mal konkret so gesagt, okay, was war das Ziel des neuen Annos? Und das Ziel war halt tatsächlich, es zugänglicher zu machen, es internationaler zu machen, und so wie sie das zumindest dargestellt haben, ist ihnen das gut gelungen, auch in Bezug auf die Verkaufszahlen. Und also die wissen, dass sie da durchaus möglicherweise die traditionellen Anno-Fans etwas irritiert haben mit diesem Schritt, aber das war wohl auch ihr Ziel, weil ihr Ziel war eben konkret, dieses Spiel auch international besser zu positionieren. Und,
ist ein gutes Einsteiger-Anno auch diesmal geworden dadurch. Ja, man muss keine großen Vorkenntnisse mitbringen.
Na gut. Nächstes Spiel, Trottel fahren mit Trottelautos Prolls fahren mit Prollkarren im Kreis.
Auch leider eine sehr Enttäuschung gewesen. Ich habe mich drauf gefreut. Micha fand es ja dann auch ganz okay als Underground-Fan. Gell? Ich habe es dann irgendwie... Es war lustig, aber es war leider nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte.
Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich fand das Spiel richtig gut.
Also The Crew ist das bessere Need for Speed, sag ich.
Ja. Sicherlich Ansichtssache. Aber die, also ein paar Sachen waren natürlich auch nicht cool. Diese Autoverfolgungsjagden mit der Polizei, die waren wirklich extrem schlecht gemacht. Das hat, das war sicherlich die, ich glaube, das ist auch Konsens. Also ich glaube auch, selbst Leute, die das mochten, so wie ich, die haben dann schon gesehen, dass dieser Teil des Spiels nicht so gut funktioniert hat. Das war ja so eine ganze Karriere mit so gegen Polizei und hast nicht gesehen. Aber alles andere, mir persönlich hat das unheimlich gut gefallen, und ich fand auch richtig gut, dass sie das so cheesy gemacht haben. Ist mir auf jeden Fall alle mal lieber, als wenn sie das dann so ernst. Also es gab so ein paar ältere Need for Speeds, wo sie versucht haben, so in diese Hollywood ernste Actionfilm-Richtung zu gehen. Undercover hieß, glaube ich, eins. Das war ganz furchtbar. Das hat mir auch, da hat es mir dann auch nicht gefallen, diese ganzen Videosequenzen. Und hier war das halt eben so irgendwie trashig und sympathisch und irgendwie.
War irgendwie trotzdem liebenswürdig gemacht.
Ja, weil das war halt irgendwie, das waren ja auch keine bösen Menschen, und sie haben auch niemanden erschossen oder sowas. Das war mir alle mal lieber, als irgendwie so Idioten zu spielen, die Leute ausrauben und Banküberfälle managen und so. Und das war wirklich sehr, sehr nett. Also war ich persönlich relativ überrascht, dass mir das so gut gefallen hat.
Es gab Underground und Undercover.
Ja. Underground, Undercover, genau. Und Undercover war mit so einer Schauspielerin, die richtig bekannt ist.
Underberg.
Alles mit Under.
Underberg. Need for Speed Underberg. Aber eins der grafisch beeindruckendsten Spiele neben Battlefront. Es hat stellenweise wirklich, wo du so denkst, so, wow, Fotorealismus ist jetzt angekommen. Es sieht unfassbar gut aus. Natürlich auch mit ein paar Tricks, weil du halt wirklich keinerlei Sonneneffekte mehr in diesem Spiel hast. Es ist alles nur noch nachts. Aber wird dadurch auch ein bisschen eintönig leider, aber trotzdem sieht's unfassbar gut aus.
Ich muss sagen, also neben The Order wirklich das fotorealistisch aussehendste Spiel dieses Jahr. Ja, und Battlefront. Fand ich persönlich. Also ja, gut, Battlefront, nee, ehrlich gesagt nicht. Nein, also Battlefront gibt's ja auch so Stellen, die jetzt
am
nicht
PC so schon.
Ja, nee, vielleicht.
Also, also Battlefront war ja wohl
unfassbar schön.
Ja, es war sehr gut, aber es sah jetzt nicht fotorealistisch aus, oder?
Doch. Hast du mal. Gut, also manchmal auf der Konsole und sowas, aber es gibt ja zum Beispiel diesen kleinen, diesen Mini-Mod, der irgendwie nochmal so einen anderen Grafikfilter drauflegt auf dem PC. Und also da denkst du halt teilweise, hey, das ist eine Aufnahme vom Star Wars Set.
Ja.
Also die Fotogrammetrie ist, hoffe, dass das in
Zukunft. Na gut,
der nächste heiße Scheiß.
Der nächste, eins von den drei. Die drei top-fotorealistischen Titel.
Ja. Okay, alles klar. die nächsten zwei wahrscheinlich eher nur pro forma mit drauf, ne? Weil genau.
StarCraft 2 Legacy of the Void. Wir haben StarCraft, ist einer unserer Schwächen hier im Podcast, dass keiner von uns StarCraft spielt. Haben wir irgendwie gar nie groß besprochen, werden wir mal nachholen. Also wurden wir auch auf dem Hörertreffen angesprochen, dass wenn wir es schon nicht selber spielen, dann sollen wir doch wenigstens mal jemanden einladen. Das machen wir ja ab und zu, den wir dann ausfragen.
Aber ist auch noch versucht. Ist auch eine Sache, die sich geändert hat, ne? Wenn man vielleicht nochmal über dieses Jahr so ein bisschen zurückdenkt. Wir haben dieses Jahr deutlich weniger so Blindcasts, wie wir die immer nennen, gemacht. Also wo der Moderator das Spiel gar nicht gespielt hat und man dann vielleicht nur ein oder zwei Gäste da hat, die das sich auskennen, hängt auch so ein bisschen mit unserem gestiegenen Anspruch zusammen, dass wir das halt versuchen, da tatsächlich zumindest mal reinzugucken, damit man ein bisschen irgendwie clever mitreden kann. Und gerade bei so einem Spiel, wenn es dann keiner von uns spielt, dann fällt sowas auch mal hinten runter.
Das vergisst leider. Man dann natürlich auch schnell, genau. Ja. Aber werden wir nachholen. Also ich habe auch schon jemanden an der Hand, der alle Teile gespielt hat, dass wir auch mal nicht nur über diese Multiplayer, weil über die Multiplayer-Geschichte hatten wir ja auch schon gesprochen. Also wir hatten ja diesen StarCraft-Pro-Spieler da, der dann auch darüber spekuliert hat, so sollte man irgendwie das StarCraft Free-to-Play machen, damit die Szene nicht zugrunde geht. Das Thema hatten wir ja, aber über die Singleplayer-Kampagne haben wir nie gesprochen. Das holen wir nach. Und jetzt, wo ich einen PC habe, vielleicht spiele ich es auch einfach mal. Also ich mochte die Spiele eigentlich früher auch. Ich habe es einfach nur immer an Ermangelung an guten Plattformen irgendwie vergessen. Aber Call of Duty Black Ops 3, da sind wir schon am Spielen, Micha. Ja? Mhm. Der Podcast kommt auch im Januar. Können wir ja mit einem Satz kurz zusammenfassen. Ich find's erstaunlich. Ich wollte es eigentlich erst gar nicht spielen, weil ich dachte, ich habe Black Ops 1 und 2 irgendwie auch nicht groß gespielt. Aber dann habe ich irgendwie gesehen, dass das so mit Future Soldiers und so Kram ist. Und dann hatte ich wieder Bock drauf und ich werde nicht enttäuscht. Es ist richtig, richtig gut. Ja. Es macht total viel Spaß, die Singleplayer-Kampagne zu spielen oder die Koop-Kampagne.
Also es ist generell halt ein sehr großes Paket, das Black Ops. Also man kriegt sehr viel Spiel, weil ja auch dieser Zombie-Modus und Multiplayer und Koop-Kampagne und Singleplayer. Wir haben jetzt so lange gewartet, wir hatten leider keine Chance, diese Koop-Kampagne bisher zu spielen. Das wollen wir auf jeden Fall machen, bevor wir halt drüber reden, weil sonst wir müssen halt schon das komplette Spiel uns angucken. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Singleplayer-Kampagne wirklich überraschend gut ist. Es ist natürlich nach wie vor immer noch ein Knallbomben, hast nicht gesehen, Achterbahn-Shooter-Action-Spiel. Da darf man jetzt nicht erwarten, dass das Formular so komplett umgekrempelt wird. Ich finde aber ich finde halt sehr angenehm, dass das Ganze jetzt deutlich sehr sehr viel, also eigentlich schon seit dem letzten Teil, aber diesmal jetzt noch stärker Science Fiction ist.
Es hat nicht mehr so diese Militär-Gedöns drin. Also natürlich schon noch extrem, aber dadurch, dass es so Terminator-Style eigentlich fast schon ist, hat es deutlich mehr Distanz dazu und gefällt uns, glaube ich, beiden deswegen auch ganz gut.
Ja, weil man kämpft halt auch also wirklich 50-50 gegen Menschen und Roboter. Also die mischen allesamt halt irgendwie mit. Das ist irgendwie so gerade so eine Zeit, wo der Übergang so stattfindet, dass dann halt auch so Druiden als Soldaten eingesetzt werden und so wird das zumindest erklärt. Und ich war echt überrascht, wie also auf Call of Duty Verhältnis, wie gut das dann auch erzählt ist. So.
Mhm. Also allein ganz kurz, das Tutorial ist eins der besten des ganzen Jahres.
Ja.
Oder? So geschickt gemacht.
Richtig geil gemacht. Also erinnert total an Inception, da wird dann halt so, es spielt in so einem Hologramm, so viel kann man sagen, das ist halt auch jetzt kein Geheimnis, weil das wirklich direkt am Anfang gesagt wird, aber dann bleibt halt auch zwischendurch immer die Zeit stehen und dann gibt es halt so einen Menschen, der redet mit dir und erklärt dir halt anhand dieser Trainingsmission, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist, weil du sehr lange Zeit im Koma gelegen hast oder du holst
mich. Echt cool gemacht. Und dann bleibt die Zeit stehen und dann sagt er dir, guck, und da hinten sind sie und jetzt geht's los. Und dann beamt er sich wieder so raus und dann spielst du die Sequenz. Und dann kommt aber, wie du gesagt hast, wieder so Inception-Momente, wenn es dann in die nächste Sequenz überblendet und so.
Großartig. Wirklich gut gemacht. Also gerade im Vergleich zu den älteren Call of Duties, die dann doch hier und da dann doch auch mal ein bisschen nachgelassen haben, weil man hatte halt von dem ersten Modern Warfare wirklich noch so den größten Eindruck. Das gilt ja auch unter vielen Leuten immer noch als das beste moderne Call of Duty. Aber das ist wirklich echt gut und kommt da wirklich auch mal wieder dran und macht trotzdem was Eigenes durch dieses Science-Fiction-Ding und ist nicht mehr so krass patriotisch. Also im Gegenteil.
Und ich finde es auch clever, dass dieser beliebte Zombie-Modus jetzt dann irgendwie noch so einen extra Reiz bekommt, weil ich dachte erst so, Zombies, aber die haben ja alle so 20er, 30er Jahre Klamotten, ja. Gell? So diese Mafia Al Capone
so eine Atmosphäre. Völlig absurde Sache, die so gar nicht, also sie haben schon bei Ghost einen ganz coolen Alien-Modus drin gehabt irgendwie, der so gar nicht zum Hausspiel gepasst hat. Also das war eigentlich wie Independence Day das Spiel, so im Prinzip, so fühlte sich das an. Und hier haben sie es dann ganz extrem gemacht. Das Ganze erinnert wirklich durch diesen Film-Noir-Look total stark an Bioshock oder so ähnliche Sachen. Genau, irgendwie. Ja. Und das ist wirklich völlig absurd. Also es ist auch so eine ganz merkwürdige Mischung, weil er dann auch so an Kaugummi-Automaten deine Sachen auflevelt und so. Also völlig absurd, aber halt geil. Also du kannst es halt trotzdem im Splitscreen spielen, also mit Freunden nach wie vor wie alle Zombie-Modis und so. Und es ist halt am Ende auch nur ein Raid-Modus, aber wirklich schön verpackt. Also ich war selber sehr überrascht, wie gut diese Packung auch wieder geworden ist.
Also kommt noch ein extra Cast.
Ja.
Werden wir ausführlich darüber sprechen, wenn wir es ausführlicher gespielt haben. Ausführlich gespielt haben wir Rainbow Six Siege und auch ausführlich drüber gepodcastet.
Warum ihr immer so Zukunftszeug viel geiler findet als irgendwie Gegenwartsmilitär, weil es ist doch, also ich mag so Waffenpornos und Spezialeinheiten und
ich mag halt diese Transhumanismus-Geschichten total gerne, wenn die dann so einen Cyberarm haben und so, das gefällt mir irgendwie gut.
Aber das ist Geschmackssache. Aber wie gesagt, Rainbow Six Siege, wie gesagt, hatten wir auch gerade kurz einen Cast dazu. Ich finde es sehr cool. Auch an der Stelle den Aufruf, wenn da jemand über die Feiertage noch irgendwie Mitspieler sucht oder so. Es gibt eine Inside Moin Gruppe, da einfach mal reinschauen.
Auf PS4 meinst du?
Genau, jetzt. Auf PS4. Und ja klar, Multiplayer-Shooter. Gibt's den überhaupt für andere Plattformen?
Gerade Rainbow Six ist, glaube ich, voll die PC.
Ja, bei Maus und Tastatur, beim Shooter, kann ich mir nicht vorstellen, wie soll das
jetzt gehen. Jetzt kommt der wieder hier an. Und das an Heiligabend.
Nein, aber also wie gesagt, wenn PC da einer sucht,
einfach auch mal, mit Gamepad, wollte ich dir noch
einfach mal in die Gruppe reinschauen oder uns da oder mich da adden, so genauso wie auf Twitter und da findet man bestimmt Mitspieler, weil es wirklich mit 5 gegen 5 in der Gruppe, beziehungsweise mit 5 Leuten gegen 5 andere, das ist wirklich sehr, sehr spannend und coole Gefechte. Gut, genau. Also uns läuft die Zeit ein bisschen davon, deswegen gehen wir jetzt gerade so im Galopp da durch, aber ich glaube, das ist auch im 4. Quartal okay, weil da sind die Themen entweder noch ganz frisch, weil die Casts gerade erst da waren, oder weil sie eben erst im kommenden Jahr kommen. Was auch auf die folgenden 3 Spiele zutrifft, die allesamt Micha ganz cool findet, glaube ich.
Ja, stimmt. Gut, Just Cause 3 ist vielleicht ein größeres Thema für uns alle. Das werden wir sicherlich nochmal genau besprechen. Das ist jetzt gerade erst rausgekommen, sozusagen, vor 2 Wochen oder so. Und das haben wir alle noch nicht gespielt. Beziehungsweise ich habe es in der Vorschau gespielt. Ich denke nicht, dass meine Meinung sich jetzt großartig ändert. Aber darüber reden wir dann im Januar nochmal. Yakuza 5 habe ich noch nicht gespielt. Ich bin aber ein Riesenfan von der Yakuza-Reihe.
Warum kommt das eigentlich auf PS3 raus?
Wollte ich gerade sagen, das einzige Spiel dieses Jahr, was auf PS3 exklusiv
ist. Weil es ja eigentlich fürs japanische Publikum ist. Also es ist überhaupt ein Wunder, dass es überhaupt nach Europa kommt und weil dort sehr viele Leute noch auf der PS3 spielen. Das ist der einzige Grund. Also es erscheinen dieses Jahr auch generell sehr viele japanische Spieler noch auf den älteren Konsolen, einfach weil die ziehen, also im Gegensatz zum Westen haben die Leute es da nicht so eilig, dann auch auf die neuen Konsolen umzusteigen, deswegen sind die Releases von so ganz speziellen japanischen Titeln da auch eher so verhalten, also man findet relativ wenig japanische Rollenspiele auf der PS4, so 2, 3, 4 Stück, eine Handvoll auf jeden Fall, aber es erscheint unglaublich viele halt noch auf den alten Konsolen, also gerade NIS America bringt ganz viele noch für die alten Geräte raus, sogar für PS Vita, also es ist halt einfach so, die ziehen da einfach nicht so schnell mit, weil das macht ja auch, also teilweise bei den Spielen, das muss ja auch nicht sein, weil die von der Produktion auch ein bisschen kleiner sind und da tut's halt eine PS3 halt auch. Und Yakuza ist jetzt der letzte Teil, der auf der PS3 erscheint, der nächste erscheint, glaube ich, schon.
Ist schon angekündigt, ja, Yakuza 6.
Genau, Yakuza 6 erscheint auch auf der PS4 und ein Satz, es ist ja quasi der Nachfolger zu Shenmue. Also wer Shenmue mag, der muss Yakuza eigentlich zumindest mal ausprobiert haben, zumindest die älteren Teile. Man kann da eigentlich auch, also auch wenn der Titel das suggeriert, man kann da auch mittendrin ganz gut einsteigen, weil es am Anfang des Spiels immer eine Story-Zusammenfassung gibt. Deswegen, also wer neugierig ist, der kann auch ruhig mal den 4. oder den 5. einfach spielen. Und da mal so reinschnuppern, das geht durchaus ganz gut. Aber darüber rede ich dann auch nochmal, wenn, da schnappe ich mir dann auch einen Experten, vielleicht den Gregor oder so, der die alle gespielt hat. Das ist eine große Reihe, das ist relativ komplex, das Thema. Ja, und Xenoblade Chronicles X, das spiele ich gerade zur Zeit.
Jo, da spiele ich auch. Das habe ich mir extra für die Feiertage aufgehoben, weil es einfach so riesig ist. Das hatte ich irgendwie in der Alltagsproduktion des Podcasts irgendwie auch nicht mehr untergekriegt. Genau. Da spielt man ja 10-12 Stunden und hat das Gefühl, man hat irgendwie jetzt gerade mal das Tutorial beendet.
Richtig.
So wie bei Fallout halt auch.
Ja, aber das ist ein Spiel, das drückt bei mir wirklich genau alle richtigen Knöpfe, gefällt mir unheimlich gut. Ich finde das von der Geschichte und von den Charakteren so jetzt so von dem ersten Eindruck der ersten Stunden, ersten 15-20 Stunden finde ich das alte Xenoblade für die Wii, finde ich da deutlich besser, weil habe ich mich viel besser mit den Figuren identifizieren können. Ich fand die Geschichte da auch irgendwie packender am Anfang. Aber Xenoblade Chronicles ist halt auch eine sehr gute, coole Ausgangslage und ist technisch für die Wii U einfach Brett. Also sieht allein, also selbst wenn einen die ganze Geschichte nicht interessiert, muss man halt einfach neidlos anerkennen, dass man sowas auf der Wii U, dass das so überhaupt realisiert worden ist, ist schon krass. Also ein paar Kompromisse gibt's natürlich, aber diese riesige Welt so darzustellen und auch so dicht und auch so exotisch, also das mag ich auch dran. Also Xenoblade ist halt, und da sind wir wieder mit diesem Vergleich zwischen westlichen und japanischen Rollenspielen. Aber das ist halt so, die mischen halt auch einfach so Sachen, die man nicht so oft in Spielen sieht. Diese ganze Welt sieht halt eher so prähistorisch aus mit außerirdischen Dinosauriern oder so. Mit teilweise riesigen Wesen, die Meter, also Haus, Wolkenkratzer hoch sind. Und mischt dann aber trotzdem Science-Fiction-Elemente drin und hat auch hier so typische Anime-Sachen und so. Und man hat nicht so das Gefühl, dass man sowas schon mal gesehen hat. Und das spielt sich halt auch generell sehr, sehr gut. Also ein schönes Ding, da freue ich mich drauf, dann im Januar drüber zu reden.
Sehr schön.
Ja.
Gut. Mann. Was für ein Jahr. Ich finde, es war ein richtig tolles Spielejahr. Hat man jetzt ja auch im Rückblick nochmal gesehen, waren richtig viele tolle Sachen dabei. Ihr kommentiert natürlich hoffentlich fleißig weiter, falls wir Titel vergessen haben in den jeweiligen Quartalen. Freut uns natürlich auch zu hören, was euch irgendwie besonders begeistert hat, was wir vergessen haben. Und dann bleibt an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, wir machen eine kleine Pause. Wir gönnen uns ein paar Weihnachtsfeiertage. Wir machen fast 2 Wochen Pause bis zum 6. Januar. 6. Januar ist ja noch der Feiertag. Am 7. Januar geht's dann wieder los mit täglichen Folgen. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, die mitgemacht haben, die uns auf Patreon unterstützen, die kommentiert haben, die auf uns auf Twitter und Facebook kommentieren. Es gibt uns einfach sehr viel Feedback. Das freut uns immer sehr. Auch ausführliche Kritik, die per Mail oder so bei uns ankommt, sachliche Kritik oder auch mal Lobhudelei, geht immer runter wie Öl. Danke auch an alle Gäste, die dieses Jahr mitgemacht haben. Ohne Gäste wäre Insert Moin auch nur halb so gut, finde ich. Es macht immer eine wahnsinnige Freude, auch mit neuen Menschen zu sprechen und andere Einblicke zu kriegen. Und ganz dickes Dankeschön natürlich auch an dich, Daniel, und an dich, Micha, dass ihr so fleißig immer mit dabei seid. Und wie ich gesagt habe, Weihnachten mit den Liebsten zu verbringen, es war mir eine Freude, mit euch hier unter dem Weihnachtsbaum über Spiele zu reden und das ganze Jahr. Und ich freue mich unglaublich auf 2016, wenn es dann endlich wieder losgeht.
Also ich muss an dieser Stelle auch wirklich Dank loswerden. Erstmal an die Hörer, ihr seid echt geil, wirklich. Das ist total cool, der Support. Also es freut uns total, dass man auf Twitter total Feedback bekommt, dass wir einige Leute auch auf Messen, Konferenzen zu unserem Geburtstag, also Podcast-Geburtstag, dann auch mal wirklich persönlich getroffen haben. Das sind super nette, total liebe Leute, mit denen sich total gern zum Pferde stehen, wirklich. Also Menschen, mit denen man sich auch wirklich gern unterhält über sein Lieblingsthema. Und wir finden halt das Feedback total gut. Gerade so unter den Kommentaren, das ist einfach ein schönes Gefühl, dann irgendwie zu merken, dass man dann eine Diskussion starten kann und so. Und der Umgangston ist auch total toll. Mhm. Also man kennt das manchmal unter anderen Seiten. Eskaliert das manchmal total. Und bei uns sind die Leute immer total nett und freundlich und respektieren die Meinung des anderen. Das ist total toll. Und das ist richtig cool und super angenehm zu lesen. Und wir antworten aus Zeitgründen natürlich nicht immer auf jeden einzelnen Kommentar. Wir lesen aber alles. Das wollte ich auch nochmal ganz wichtig sagen. Also bei so einem tätigen Cast dann mit in den Berufsalltag dann irgendwie dann noch einzubinden, dass man dann so Kommentare beantwortet, ist leider nicht immer möglich. Also phasenweise kriegen wir das hin. Manchmal brauchen wir auch ein bisschen länger. Deswegen denkt nicht, dass wir das ignorieren, sondern wir lesen das wirklich auch alles. Und dann vor allen Dingen auch noch ein riesen Dankeschön an die Gäste, weil in seinem Wollen würde nicht funktionieren, wenn wir nicht so viele tolle Leute kennen würden, die sagen würden, ja klar, setze ich mich abends mit euch hin und caste mit, so. Also morgens. Die oder früh am Morgen, also die wirklich dann, also teilweise wirklich um 7 Uhr aufstehen mit uns und sich dann in Skype mit uns treffen, das ist einfach total krass. Und also ohne die Gäste wären wir nichts. Und deswegen auch nochmal an alle Gäste, die dieses Jahr mitgemacht haben, ein riesengroßes Dankeschön. Das ist richtig toll und wir hoffen, euch nächstes Jahr auch wieder hier begrüßen zu dürfen.
Und was ich zur Kritik noch sagen wollte, das habe ich jetzt auch letztens in einer Mail an einen Hörer geschrieben, der sich so ein bisschen entschuldigt hat für die Kritik, wo er sagte, oh, die war dann vielleicht doch etwas harsch formuliert. Kritik heißt ja immer, und ich finde, das ist auch ein Lob, dass sich die Leute mit zumindest mit deinem Thema auseinandergesetzt haben. Mhm. Und wenn man was kritisiert, dann bedeutet das, bedeutet es dir was, weil wenn dir irgendwas egal ist, dann machst du dir gar nicht die Mühe, es zu kritisieren. Und zweitens bedeutet Kritik ja eben auch immer, dass man sich damit beschäftigt hat. Und das Schlimmste, was einem eigentlich passieren könnte, wäre, man macht irgendwas und niemand interessiert es.
Ja, die also diese Gleichgültigkeit, die ist wirklich total zermürbend so. Aber wir kriegen halt dieses Feedback und Kritik ist echt total erwünscht. Also her damit. Darf auch ruhig mal ein bisschen härter sein. Und wir sind da auch absolut nicht böse irgendwie. Also wir versuchen so viel wie möglich auch davon umzusetzen, wie es uns halt auch erlaubt ist, weil wir sind ja auch, wir können ja auch nicht alles, aber wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, versucht, was? Dann sagt es uns einfach. Deswegen also ruhig freien raus und ja.
Genau, einfach per Mail an Micha oder Daniel oder manu@insertmoin.de, da erreicht ihr uns auch immer persönlich.
Und ach so, apropos Wales, vielen Dank übrigens noch an die Leute, die mir Vorschläge für Hidden Gems auch geschickt haben. Da wird es nächstes Jahr auf jeden Fall auch fette Folgen geben. Die brauchen ein bisschen länger in der Vorbereitung, weil ja, ich mir dann so 30, 40 Spiele angucken sollte, also muss. Das ist auch nicht so ganz einfach, dann immer die richtigen Gesprächspartner dafür zu finden. Deswegen vielen Dank für die Leute, die mir was geschrieben haben. Ich habe hoffentlich auch allen geantwortet. Wenn nicht, werde ich die auf jeden Fall in diesem Cast nochmal erwähnen. Und ja, das wollte ich loswerden.
Ja. Und wie gesagt, Pause bis zum 7. Januar. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass wir jetzt auch einfach mal ein paar Tage Ruhe brauchen, ein paar Tage einfach mal irgendwie Weihnachtsfeiertage und Silvester und so, ohne täglich an den Podcast denken zu müssen, rumbringen wollen. Ich hoffe, ihr macht es auch. Ihr habt ja jetzt mit den 4-Jahres-Rückblick-Folgen auch wieder was, was man über die Feiertage so ein bisschen nachholen kann. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Treibt's nicht zu wild. Alles Gute und viel Gesundheit vor allen Dingen fürs neue Jahr, auch für euch beide. Und ja, im neuen Jahr schauen wir mal, wenn wir es hinbekommen, dann starten wir mal vielleicht noch mit einem kleinen Vorschau-Cast aufs neue Jahr, was uns da so an Top-Titeln erwartet, beziehungsweise worauf wir uns freuen. Und dann starten wir mal etwas geruhsam ins neue Jahr. Und wie gesagt, wir haben es ja jetzt am Ende schon auch gehört, es gibt noch einiges, was wir nachholen müssen, weil wir es trotz, weiß ich nicht wie vielen, so viel kann es gar nicht sein, irgendwie 300 Folgen oder was pro Jahr nicht geschafft haben, alles zu besprechen, was ja auch schon wieder unglaublich ist.
Auf 2017, ich freue mich drauf.
Alles klar.
Wir freuen uns auch, ne?
Tschüss. Bis dann, tschüss. Mach's gut, ciao.